Er zählt zu den bekanntesten Theaterschauspielern Deutschlands. Er ist Regisseur, Maler und einer der meistbeschäftigsten Darsteller in der TV- und Kinoszene. Milan Peschels schauspielerische Bandbreite ist dabei beeindruckend groß. Er kann komisch, skurril, nachdenklich und düster. Er spielt im Tatort, in Kinohits, Kinderfilmen und nimmt auch Rollen in Produktionen an, die keinen Publikumserfolg versprechen. Millionen Kinogängern ist er vor allem als Gegenpart von Matthias Schweighöfer in Schlussmacher und Der Nanny bekannt. Für seine überragende Leistung im Sterbedrama Halt auf halber Strecke wurde Milan Peschel 2012 unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Jetzt ist der Ostberliner im Kino-Fantasy-Abenteuer Die Schule der magischen Tiere zu sehen. Ich spreche mit Milan über Wein, seinen Umgang mit dem Thema Tod, Charlie Chaplin, die FDP, Momente, in denen er komplett ausrasten könnte und die große Gabe, auch das kleine Glück im Alltag erkennen zu können. Wenn du wissen möchtest, warum es in Milans Augen immer gut ist, im Job oder Privatleben auch mal Umwege zu gehen, weshalb er es am liebsten vermeidet, sich mit anderen Menschen zu vergleichen und warum wir uns vom Leben vieles erhoffen, aber gar nichts erwarten sollten, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Milan Peschel.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Herzlich willkommen.
Hi.
In meinem Podcast. Wir sind hier im Weinladen Loren und Ipsum, der von den Machern vom Restaurant Bricol betrieben wird. Und ich hatte jetzt eben schon versucht, dich mit einem Mittagsdrink zu locken, mit einem, ich glaube, Riesling haben sie aufgemacht, aber das ist noch nicht deine Zeit jetzt für einen Alkohol, ne?
Naja, wer früher besoffen ist, ist auch schneller wieder nüchtern, sagt man, ne?
Aber das ist die richtige Einstellung.
Ja, jetzt wo du aber so fragst.
Oder vielleicht doch.
Ja, man kann ja mal probieren, so, oder?
Komm, wir probieren find ich mal. Super. Ja, ich habe dann doch jetzt zwei Gläser eingeschenkt von einem Schieferriesling von der Mosel. Wir probieren einfach mal auf dein Wohl, mein Lieber.
Ja, cheers, ne? Ach ja, feine Tröpfchen.
Also kann man sich gut gehen lassen, aber wie du schon sagst, wer früher trinkt, ist auch früher nüchtern. Insofern.
Ja, ja. Ich meine, Rotkäppchen hat ja der kranken Oma auch.
Genau, du, ich finde auch. Also Alkohol gehört einfach. Naja, wobei, wir wollen jetzt hier nichts Falsches sagen. Es ist auch sehr gut, wenn man asketisch lebt und, ne, um Gottes Willen.
Asketisch finde ich nicht gut.
Nee, finde ich gar nicht. Aber du bist generell schon auch ein Weinliebhaber.
Ich mag Wein, ja.
Also was hätte auch sein können, dass du sagst, nö, Bier ist mir lieber. Oder
ich hätte auch sagen können, ich bin einfach wahnsinnig gern besoffen.
Ja, da geht natürlich das schneller, wenn du dir irgendwie Gin Tonic reinfasst, ne, Wein?
Nee, bin ich eigentlich nicht, aber ich mag natürlich den Rausch so, ne? Also das ist ja
ist ein
Thema. Ja, wirklich, also ich finde aber eben, also nicht den Drogenrausch, ehrlich gesagt, so, aber den Rausch beim Spielen auch im Theater, den Rausch in der Kunst, aber eben auch so, ja, so irgendwie mit Freunden so zusammensitzen und ja, einen schönen Wein trinken.
Und das Leben einfach spüren, geile Gespräche führen, lachen, auch mal umalbern, ne? So richtig, richtig tollen
Abend. Ich trinke auch gerne auf der Probe im Theater mal ein Glas Wein oder so, man kommt einfach auch auf andere Gedanken, ne?
Das ist so. Ich weiß nicht, es gibt doch den Film, jetzt habe ich gerade
Der Rausch gemacht. Habe ich gerade neulich gesehen.
Ja, genau, habe ich auch gesehen und das ist 0,5
Promille.
Genau, soll ja dafür sorgen, dass man irgendwie kreativer ist, dass man leichter durchs Leben geht, nur es muss eben auch bei diesen 0,5 Promille bleiben.
Das ist die Schwierigkeit halt. Aber man
das,
kommt
das schaffen wir heute, das schaffen wir locker
das
heute.
Schaffen wir, ne? Ja. Man kommt aber wirklich auf andere Gedanken manchmal so. Also man wird so ein bisschen leichter auch. Ja. Ich finde es schon gut. Also der Wein ist toll auf jeden Fall.
Lieber Milan, du bist Theaterschauspieler, du bist Regisseur, du bist einer der erfolgreichsten TV- und Kinodarsteller in Deutschland und momentan, es ist furchtbar, nein, also ganz schlimmes Schicksal für dich und momentan sind die Milan Peschel Festspielwochen im Kino, du bist nämlich zu sehen in Beckenrand-Sheriff, der Komödie, dann in Je suis Karl, dem Politdrama und dein jüngstes Projekt ist die Kinder-Fantasy-Komödie, die Schule der magischen Tiere. Wie fühlt sich das für dich an? Ist das ein bisschen surreal, dass du jetzt wirklich parallel mehr oder weniger mit drei Kinoproduktionen zu sehen bist? Das ist ja schon selten, dass sowas vorkommt.
Ja, nee, das fühlt sich gar nicht surreal an. Ich weiß ja, woran es liegt.
Also, weil du so viel arbeitest.
Ja, ich habe halt die Filme gedreht und durch die Pandemie haben sich bestimmte Sachen, Veröffentlichungstermine verschoben. Schleswig-Karl wäre ja schon ein Jahr früher sonst gekommen.
Stimmt, einfach dieser Stau, Veröffentlichungsstau.
Und deswegen liegt das jetzt so ein bisschen aufeinander, genauso wie mit der Schule der magischen Tiere. Da haben wir jetzt schon einen zweiten Teil gedreht. Der erste ist noch, kommt jetzt erst ins Kino. Also der wäre auch schon vor einem Jahr gestartet, da gab es schon Termine und so.
Okay, ja, dann da war das von mir nicht so gut recherchiert, weil natürlich man verdrängt, dass diese bescheidene Pandemie hat ja einen wahnsinnigen Stau verursacht. Viele Sachen sind ja auch direkt im Streaming gelandet und das kam halt
aber die Frage zusammen, ist ja berechtigt. Ne? Also wie sich das anfühlt, ist ja trotzdem, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ne? Man hat was, worüber man reden kann. Man kommt vielleicht über das Reden über Kunst und über die Filme auf andere Themen auch nochmal so. Also
total. Aber die Schule der magischen Tiere beruht ja auf einer sehr erfolgreichen Kinderbuchreihe. Also ich natürlich bin da raus mit über 50, habe keine Kinder da. Das ist an mir vorbeigegangen. Aber die Frage nach den Kinderbüchern deiner Jugend liegt mir da auf der Zunge. Also was fandst du als Kind denn ganz besonders fesselnd? Was hast du geliebt als, ja, so weiß ich nicht, Achtjähriger? Wir alle haben doch so unsere Kinderbuchheldinnen und Helden der Vergangenheit.
Ja, das stimmt. Also eins meiner wichtigsten Bücher in meiner Kindheit war Tim Thaler von James Criss. Das habe ich mehrmals gelesen. Ich hatte auch mal überlegt, das am Theater zu inszenieren. Hier in Berlin am Kindertheater an der Parkaue. Und dann war für mich natürlich total wichtig die Reihe von Alexander Wolkow, der Zauberer der Smaragdenstadt. So, ne, da gab es ja so eine ganze Reihe. Und das habe ich vorgelesen bekommen, habe ich mehrmals selber gelesen, habe ich es meinen eigenen Kindern auch vorgelesen und so. Also das fand ich ziemlich toll auch.
Also richtig tief in deinem Herzen. Und ist natürlich auch toll, wenn man dann dieses Buch den eigenen Kindern nochmal vorliest und sozusagen die eigene Kindheit nochmal dadurch reanimiert. Ne? Also nochmal zurück vor Augen führt.
Das ist ja, man sieht dann Schönes. Auch so, naja, es ist auch interessant zu sehen, was ist haltbar, was ist nicht so haltbar irgendwie, was fragt man sich, was fand ich denn daran? Das ist ja bei Filmen auch oft so. Und wenn man dann Filme aus der eigenen Kindheit mit den Kindern zusammenguckt und die langweilen sich, dann finden es gar nicht so toll. Ja, man kann es irgendwie auch verstehen.
Ja, weil sich Sehgewohnheiten natürlich auch sehr verändern.
Ne? Eben.
Ja, also, war ja alles genau. In unserer Jugend, Milan, war ja natürlich nicht alles besser, aber es war entschleunigt. Das war wirklich langsamer. Ne? Also man hatte,
absolut.
Es war ja, heute werden ja die Kinder auch teilweise schon so zugeballert, da muss man ja auch aufpassen, was die so sehen in den ganzen Streaming-Sendern.
Ja,
aber gut, deine Kinder sind ja aus dem Gröbsten raus. Die
ja, sind jetzt in anderen groben Sachen drin.
Stichwort Tiere, also nicht magische Tiere, aber waren oder sind im Haushalt Peschel denn auch Tiere Thema? Also ich habe natürlich auch den Gedanken an euren, ist das ein Landgut oder ein Hof? Aber war das auch früher, als die Kids noch kleiner waren, mal ein Thema? Habt ihr ein Haustier gehabt zu Hause?
Ja, wir haben immer Haustiere gehabt. Das fing an mit einer Katze, die ist 21 Jahre alt geworden. Die hatten wir wirklich sehr lange, schon bevor die Kinder da waren. Und dann
das ist ja echt ein mega Alter. Ne?
Ja. Das war dann auch zu merken zum Schluss. Das arme Tierchen, naja.
Aber also Tierliebe ist da und es ist...
Ja, wir hatten auch Zwergkaninchen und jetzt vor anderthalb Jahren oder vor knapp 2 Jahren hat sich meine Frau einen Hund gekauft.
Große Verpflichtung. Ich hatte mit meinem Mann 16 Jahre einen Hund und das, also es ist wunderbar, aber es ist auch echt eine Verpflichtung.
Ja,
ist
absolut.
Wie ein Kind.
Ja, ist wie ein Kind, ja. Auch ganz süßes.
Aber du musst dann nicht immer, musst es nicht morgens raus. Der muss ja erstmal trocken werden, der Hund, ne? Oder wurdest du auch verpflichtet?
Milan. Nee, das war die Verabredung. Also ich habe gesagt, ich werd den Hund sehr lieb haben und alles, aber ich möchte nicht die Verantwortung haben. Ne?
Klarer Deal. Ich fand einen Satz in Die Schule der magischen Tiere ganz schön und prägnant und der fiel auch mehrfach. Menschen sind schon verrückte Tiere. Was geht dir durch den Kopf bei diesem Satz? Weil ich finde, also da macht ja mit einem was, ne? Also vielleicht jeder interpretiert diesen Satz sicherlich auch für sich anders, aber was siehst du aus diesem Satz?
Wenn ich den Satz so höre, meine spontane Antwort ist so irgendwie, ja, wenn wir wirklich uns wie Tiere verhalten wären, dann wären wir wahrscheinlich menschlicher. Also wenn wir nur nach unseren Instinkten gehen würden, also dann würden wir wahrscheinlich unseren Lebensraum, unsere Lebensgrundlage, nämlich unseren Planeten, nicht so zerstören. Ja, kranke Tiere, würde ich eher sagen. Also
das ist nämlich genau auch mein Gedanke gewesen, dass eben natürlich die Natur erscheint uns immer so unglaublich grausam. Ist sie ja auch, aber die Menschen sind viel grausamer, weil sie eben auch, sie töten ja auch aus Lust und Tiere töten, weil sie entweder fressen müssen. Also das ist gut. Naja, keine Ahnung, wie jetzt.
Wir verändern ja alles. Also ja. Wir greifen, natürlich ist die Natur grausam, das stimmt. Und der Mensch ist aber grausamer, weil er glaubt, diese natürliche Ordnung beeinflussen zu können. Und das kann er ja auch, aber damit zerstören wir eben unseren Lebensraum. Ne?
Genau, wir sägen den Ast ab. Aber ja. Das tun wir nun leider ja schon seit Beginn der Industrialisierung. Und ich hoffe, dass jetzt irgendwann bald, schnell, jetzt endlich mal was verändert. Aber
ja, das hoffe ich auch.
Man hofft das ja schon seit, weißt du, also ich habe schon 1992 gehofft, als diese erste große Klimakonferenz, ich glaube in Rio war das damals und jetzt haben wir schon fast 30 Jahre später. Ne? Und gut, es hat sich ein bisschen was getan, aber wir wollen weiter optimistisch bleiben. Wenn du nochmal an deine Kindheit zurückdenkst, was waren die Kindheitshelden, gerade so wenn es um Unterhaltung ging? Jeder hat ja irgendwie auch mal im Fernsehen was super gefunden, oder?
Charlie Chaplin. Also ich bin noch aufgewachsen in einer Zeit, als so, ich glaube es war im ZDF war das öfter so, dass so Stummfilme liefen, ja. Also Ausschnitte aus Stummfilmen.
Western von gestern lief
teilweise. Western von gestern, genau, mit Fuzzi und genau. Sowas.
Ja.
Und,
aber auch
aber ich kann mich auch, ich kann mich erinnern, dass viele von diesen Klassikern von Chaplin, Buster Keaton und so, Harold Lloyd, Stan und Ollie natürlich, dass sowas viel im Fernsehen lief und damit bin ich groß geworden. Das hat mich echt geprägt und das hat auch meine Art zu spielen auch geprägt.
Also du hast das aufgesogen und da ist ja auch schon relativ früh dann der Wunsch in dir erwachsen, Schauspieler zu werden. Du hast dann einen Umweg gemacht, den du aber im Nachhinein nie bereut hast.
Nee, Umweg
ist gut. Da werde ich auf jeden Fall später dann auch nochmal mit dir sprechen. Aber du würdest sagen, da bist du schon richtig auch angefixt worden. Also du fandst das toll, was Charlie Chaplin für eine Schauspielkunst leistet und hast dich schon als Kind davon irgendwie und
damit habe ich mich gar nicht so beschäftigt. So, was ist die Kunst so daran? Aber ich fand es einfach wahnsinnig lustig. Ich konnte so toll gut darüber lachen und später habe ich dann auch immer mehr verstanden, warum auch. Ne? Hab mich dann auch viel mit ihm beschäftigt, habe diverse Biografien auch gelesen und so und habe verstanden, dass um andere zum Lachen bringen, muss man sich selber sozusagen opfern. Ne? Also muss man sich selber hergeben, man funktioniert wie ein Blitzableiter eigentlich und man ermutigt. Aber dadurch, dass man selber auf die Schnauze fällt, auf der Bananenschale ausrutscht, aber wieder aufsteht, dadurch bleibt es eben keine Tragödie, sondern wird zur Komödie, wenn man wieder aufsteht. Und das kann für die Zuschauer eine große Ermutigung sein, wenn sie über jemand anders oder über die Missgeschicke, die jemandem passieren, lachen können.
Ja, so eine Art Katalysator auch, würde ich sagen. Also solange es, finde ich, aber auch wenn wir ehrlich sind, natürlich lachen wir alle auch mal instinktiv, wenn jemand lustig auf die Nase fällt, auch wenn das für denjenigen natürlich gar nicht witzig ist. Ne? Also fies wird's, finde ich, bei diesen Home-Videos, wenn dann Leute da irgendwie sich dreimal überschlagen und man denkt, sind die jetzt gestorben? Sind sie natürlich nicht, aber es gibt da Grenzen. Aber es ist, glaube ich, menschlich. Man lacht nicht nur mit Menschen oder mit anderen Menschen, sondern man lacht auch manchmal über sie, weil sie eben an gegen eine Tür rennen oder tölpelig sind. Und ist einfach, glaube ich, ein bisschen die Schadenfreude ist.
Ja, natürlich, absolut, klar. Ja, aber deswegen stolper ich ja auch so gerne. Oder fall von Treppen runter oder so.
Aber Westfernsehen war dir also auch gar kein Thema, ne? Also,
nee, ich habe ja in Ostberlin gewohnt, da war alles gut zu empfangen. Ne, ich habe ja nicht in Dresden gewohnt, zum Glück.
Das war doch, wie war das? Das Tal der Ahnungslosen. Ja, das kennen ja viele schon gar nicht mehr. Ne? Alle, die ein bisschen jünger sind, kennen solche Begriffe nicht mehr. Weil
ja, die verbinden damit Stuttgart wahrscheinlich.
Deine beiden Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Darf ich dich fragen, wie das für dich war oder ist, das Loslassen, dieser Prozess des Loslassens? Weil natürlich geht da auch jedes Elternteil anders mit um. Ja. Die einen tun sich damit leichter, für die anderen ist das wirklich was ganz Schweres. Wie war das bei dir? Es ist ja auch noch nicht ganz vollzogen. Ich glaube, die beiden sind jetzt 18 und 21. Ja,
20 und fast 23.
Ja gut, also knapp daneben ist auch vorbei. Aber wie war das bei dir?
Ach, eigentlich gut. Ich habe mich dann auch gefreut, dass sie, als sie ausgezogen sind, weil es hat ja dann auch Gründe, dass sie ausziehen. So, die wollen ihr eigenes Leben in Angriff nehmen und mein Sohn ist ausgezogen, um in Mannheim zu studieren und das fühlt sich gut an. Also das ist, man hat die so irgendwie so auf den Weg gebracht.
Man lässt sie fliegen.
Und die hängen nicht zu Hause rum und wissen nicht, was sie machen sollen und das fühlt sich eben viel besser an, wenn die das so in die eigenen Hände nehmen und man kann dann immer mal wieder helfen.
Ich habe vorhin schon das anmoderiert, du wolltest, das habe ich zumindest gelesen, eigentlich schon als 9-Jähriger Schauspieler werden. Das war schon ein früher Wunsch in dir, das zu machen, bist dann aber erst einmal doch in der Pubertät auf andere Gedanken gekommen und hast dann diese Ausbildung zum Tischler gemacht. Bist dann auch in der kreativen Welt gelandet, nämlich als Bühnentechniker an der Volksbühne Berlin. Aber magst du nochmal erzählen, wie diese Verwandlung war von dem Kindheitswunsch dann doch irgendwie in der Pubertät erstmal zu sagen, oh nee, Schauspieler, das ist glaube ich dann doch uncool. Oder warum hast du das nicht dann durchgezogen schon als, sagen wir, 17, 18-Jähriger und zu sagen, hey, ich will das doch und ich mache diese Schauspielausbildung sofort.
Ja, das ist eine gute Frage, weil damals gab es das ja noch nicht so, also jetzt spielen ja viele, viele Kinder und Jugendliche auch schon im Film und so, ne? Und es gibt Agenturen, das gab es ja alles in der DDR nicht. Und ich hatte so meine Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen, sozusagen, ja, mit, wie du sagst, mit 9 Jahren entdeckt. Und dann war ich so, hat meine Mutter was für mich gesucht, wo ich das so machen konnte. Und diese Gruppe aber, das war in so einem Pionierhaus, das waren so Häuser eben für Kinder und Jugendliche, wo so Angebote für die Freizeit gemacht wurden. Und die waren auch vernetzt mit Schulen und so und da gab es ganz tolle verschiedene Angebote und ich habe da mich bei einer sogenannten Sprechergruppe, also da habe ich mitgemacht und wir hatten auch viele Auftritte und so und sind so in so Ferienlager zusammengefahren und das war ein ganzes Ensemble aus Chor und Tänzer und eben Sprecher, Orchester und so, alles Kinder und Jugendliche. Und diese Gruppe aber, diese Sprechergruppe, die löste sich dann auf, als ich ungefähr 14 war, ne? Also weil die Leiterin so einer anderen Verpflichtung nachgehen wollte, die wollte was Neues mal anfangen am Theater. Und sie hat uns dann an ein anderes so Amateurtheater quasi vermittelt, da konnte man hingehen. Und da war ich 14 und da, oder 13, 14 so, und dann war so eine Art Vorsprechsituation irgendwie und da war ich echt in so einem Alter auch, da wollte ich so gar nichts von mir herzeigen. Logisch,
ja, kennt man. Ne? Man verschließt sich, man macht vieles mit sich selbst aus, man
ja, genau.
Lernt sich erstmal selbst kennen.
Ne? Ja, und ich war auch nie so der Typ, der so in einer, also auf Elternversammlungen, das war für mich der Horror, da irgendwie zu reden denn oder so. Ich mag nicht so gerne außerhalb der Bühne im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Es sei denn wirklich, ich spiele eine Hauptrolle im Film oder eine wichtige Rolle in einem Film und dann roter Teppich und so. Das kann ich alles so mitmachen.
So kannst du einen Schalter umdrehen, ne? Also dann, wenn es um das die Arbeit geht, ist es okay.
Ja, aber wenn ich nichts dafür jetzt Konkretes geleistet habe, irgendwie, dann mag ich das nicht so im Mittelpunkt stehen oder über einen roten Teppich gehen oder so. Ich schleiche mich dann lieber immer hinten rum. Ja, und das war da schon so irgendwie angelegt, noch verstärkt eben durch die Pubertät. Und deswegen dachte ich mir so, na, das ist wohl doch nicht so das Richtige für mich und mach irgendwas mit Kultur irgendwie so, aber nicht jetzt auf der Bühne stehen und Schauspieler sein. Das wollte ich nicht.
Aber es kam dann wirklich auch aus dir raus. Das wurde nicht von anderen irgendwie. Manchmal ist man ja auch so, dass man natürlich als Teenager sehr beeinflussbar ist. Dann kommen irgendwie die besten Kumpel und sagen, oh Milan, ey, du willst echt Schauspieler werden? Das ist ja voll. Nee. Das so war schon deine eigene Entwicklung.
Ja, und, absolut. Und, okay. Ja, absolut. Ich wollte da einfach nicht hingehen. Ich hatte keine Lust, neue Leute kennenzulernen. Zu lernen da und nee, das war mir irgendwie nichts. Also.
Und du hast ja gesagt, es ist immer gut, auch Umwege zu machen. Also es war für dich, glaube ich, dann auch ein Geschenk, dass du auch diesen ganzen Theater, in Anführungsstrichen Zirkus, dann auch von der anderen Seite kennengelernt
Absolut.
Hast. Hinter den Kulissen auch zu wissen, was da eigentlich für eine Maschinerie läuft.
Ja.
Also das hast du auch genossen? Also magst du das nochmal erzählen?
Naja,
das war natürlich auch stressig.
Kann ich mir vorstellen. Das war, oft merkt man das hinterher, wie wichtig sowas ist oder so. Ne? Also ich merke das ja jetzt, wie mich die Bühnentechniker an der Volksbühne begrüßen, wenn ich da jetzt nach so ein paar Jahren eben wieder hinkomme. Die wissen schon auch, dass ich auch einer von ihnen bin, so, ne? Also ich habe das wirklich ja von der Pike auf gelernt, noch als noch mit ganz anderen Materialien auch gearbeitet wurde und so. Ich weiß einfach, wie man eine 5 Meter hohe Wand zu viert trägt. Nämlich mit Ziehen und Drücken. Die Fachleute werden Bescheid wissen. So, ja, oder wie man bestimmte Sachen alleine trägt eben, ne? Und das war, ja, klar war das eine gute Zeit. Das war, ich möchte es auch nicht missen. Ich bin auch stolz darauf, sagen zu können, irgendwie, ich habe von meinem 18. Lebensjahr oder eigentlich von meinem 16. Lebensjahr an, wenn man die Ausbildung, die Lehre mitzählt, habe ich gearbeitet, habe ich auch körperlich gearbeitet. Und das ist gut, das zu wissen, was das heißt und was das bedeutet. Und das war wirklich, das war jetzt auch eine sehr luxuriöse Arbeit. Ne? Wir sind manchmal hingekommen morgens um 8, obwohl die Schicht erst um 7 anfing, schon um 7 anfing, aber es gab einfach nicht so viel zu tun, deswegen gesagt wurde, kommt um 8, das reicht auch. So, dann hat man eine Stunde oder 2 Stunden was gemacht und dann hat man sich aber 2 Stunden wieder, konnte man in irgendeinem Sessel weiterpennen, so, weil einfach nichts zu tun war.
Aber wenn es dann ging es auch richtig ab. Also dann
ja,
also nicht,
na klar.
Nicht nur natürlich.
Na klar,
ne?
Nach der Vorstellung wurde abgebaut, es dauerte dann eine halbe oder eine Stunde, je nachdem, wie groß das Ding war. Aber wir haben jetzt nicht 8 Stunden da durchgeknufft oder so, ja.
Aber weißt du noch genau, was dann in dir so diesen Impuls ausgelöst hat, zu sagen, hey, das ist jetzt eine tolle Zeit gewesen hinter den Kulissen als Bühnentechniker, aber ich möchte jetzt doch meinen Traum nochmal verwirklichen und tatsächlich Schauspielerei studieren. Du hast dann ja zwischen 91 und 95 an der Ernst-Busch-Schule Schauspielerei studiert. Das muss ja irgendwie so ein Aha-Moment gegeben haben.
Naja, mir war immer klar, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte. Also das wusste ich auch. So, dafür war mir es dann auch zu eintönig und manchmal auch zu dröge. So. Aber ich wusste, ich will irgendwas im Kulturbereich machen. Ich habe in der Zeit auch angefangen zu malen und so. Und naja, das war schon dieses so die Schauspieler beobachten, wie sie da so miteinander kommunizieren auf einer Probe, die Vorstellung, also diesen Rausch von der Seite zu beobachten, das hat mir schon so einen Stich auch versetzt, so, wo ich so dachte, könnte mir vorstellen, da auch wieder mitzumachen und vor allem dann auch, wenn es am Ende, wenn es erledigt war, so ein Abend von 2 oder 3 Stunden und dann der Applaus des Publikums und diese Emotionen, die da entstehen, also das hat mir schon sehr, sehr gefallen. Da ist dann relativ schnell auch der Wunsch wieder gekommen, so 20 ungefähr war dann der Wunsch auch wieder da, doch, ich möchte das doch nochmal angehen und probieren.
Und hast du dich dann irgendwie lange für Vorsprechen vorbereitet oder war das so Arsch auf einmal Moment, dass du hast einfach gesagt, ich bewerbe mich jetzt bei der Ernst-Busch-Schule und bist dann gleich angenommen worden oder bist du mehrfach durchgerastet?
Ja, nicht mehrfach
durchgerastet. Das ist ja nicht so leicht, ne? Daran zu kommen.
Nee, ist nicht so leicht, ja. Okay, wenn man Talent hat, ist schon leicht. Aber nein, aber
läuft.
Ja. Gesundes Selbstbewusstsein.
Du gehört dazu.
Ja, ja. Aber ich habe angefangen mit einem Kollegen, der auch Bühnentechniker war und auch Schauspieler werden wollte, haben wir angefangen, so ein Zwei-Personen-Stück zu studieren. Wir hatten eine richtige Regisseurin und hatten auch so Unterstützung von so ein paar Theatern und konnten das so machen. Und so haben wir uns erstmal vorbereitet. Dann hat der noch so ein extra Vorsprechen organisiert an der Schauspielschule in Berlin über seinen Vater, der so Intendant war hier in Berlin. Da sind wir aber nicht genommen worden, wo ich im Nachhinein auch total froh drüber bin, dass wir nicht so eine Extrawurst waren. Ich habe mich dann aber regulär nochmal beworben und da habe ich mich lange auch gründlich vorbereitet, hatte ich auch die Hilfe durch einen Schauspieler, der ein paar Jahre älter ist als ich, den ich da kennengelernt hatte an der Volksbühne, der mir geholfen hat.
Cool, so einen Sparringspartner zu haben.
Ja, in dem Moment. Also ich habe so Monologe gemacht und er hat so wie so ein Regisseur immer so drauf geguckt und mir dran gearbeitet so. Und ja, das hat mir schon geholfen auch. Und eine Schauspielerin von der Volksbühne damals, die hat so ein bisschen mir gesungen, also singen geübt so halt, hat mal ein paar Mal drauf geguckt, was ich auch total toll fand. Und ja, also und dann hab ich's gemacht, einfach mich beworben, war extremst aufgeregt natürlich.
Gehört dazu, weil dadurch werden dann die Energien freigesetzt. Ich bin natürlich auch vor jedem Interview erstmal aufgeregt, weil das ist einfach wichtig. Natürlich wird man auch routinierter, aber dieses Grundprickeln muss einfach
da
sein.
Ist auch eine Aufregung, ist auch wichtig. Da werden ja auch so Stoffe im Körper dadurch freigesetzt und so. Ne?
Nun wollen ja ganz viele Menschen weltweit gerne auch Schauspieler werden. Wenn du jetzt auf deine lange, erfolgreiche Karriere zurückblickst und da so die, man muss ja vorweg sagen, natürlich jede Karriere ist anders. Es gibt da kein pauschal Geheimrezept. Aber was würdest du jungen Menschen so an Ratschlägen mitgeben, wenn sie das wirklich wollen? Was ist essentiell, um da sich seinen Platz zu erspielen, zu erarbeiten?
Keine Pläne machen, sich nichts vornehmen. Das Problem ist ein bisschen, dass wir in so einer Gesellschaft leben und noch durch die sozialen Medien wird es noch so verstärkt, dass du unglaublich viel, also dass viele Leute denken, sie müssen wahnsinnig viel hermachen und dadurch wird aber immer nur eine Oberfläche poliert. Also für mich war es so, ich hatte nie irgendwelche Pläne, ich hatte auch keine Karrierepläne, ich spreche auch gar nicht so gern von Karriere, lieber von meinem Leben so irgendwie. Wenn das dann eine Karriere irgendwie wird, ist es schön, also ist gut. Aber auch das kann jederzeit wieder zu Ende sein, das muss man wissen. Und man muss auch wissen, dass die man auf dem Weg nach oben trifft, dass man die auf dem Weg nach unten auch wieder trifft. Also guckt, wie er die Leute behandelt.
Ich glaube auch, dass du hast Social Media erwähnt, dass natürlich da auch ein bisschen das süße Gift immer gerade bei jungen Menschen verstreut wird, dass sie denken, das muss auch alles oder kann ganz schnell alles auch gehen. Natürlich kann es auch schnell gehen. Du kannst irgendwie in dieser doch bunten Zuckerwatte-Welt auch von Reality-Kram irgendwie mal eben von 0 auf 100 mal eben bekannt werden. Aber erfolgreich, wobei das ja auch immer sehr subjektiv ist, dieses Wort, wie man das für sich selbst so analysiert. Aber das geht schnell und da würde ich auch alle den Leuten sagen, es ist einfach dann doch Arbeit und du musst auch Geduld haben und du musst auch, gut. Und
das Schnelle ist auch nicht immer das Gute. Das,
nein.
Das ist immer nicht unbedingt gut, so schnell Erfolg zu haben.
Natürlich,
ne?
Kann man auch.
Man verliert die Demut.
Nur es gibt ja genug Fälle in Hollywood von superbegabten Schauspielern. Hollywood ist immer so ein Klischee, aber die dann irgendwie auch noch nach 6 Jahren weiterhin dann am Diner da jobben müssen und keine Rolle kriegen. Und irgendwann muss man halt dann auch einsehen, dass es nicht sein sollte. Es ist eben manchmal auch Glück. Als Talent ist das Wichtigste, auch die Ausdauer, aber Glück gehört
absolut
natürlich auch dazu.
Ja, und Glück gehört auch dazu und die Fähigkeit natürlich auch, das Glück zu erkennen. Dazu gehört aber auch, dass man sich selber auch halbwegs richtig einschätzen kann, dass man dazu in der Lage ist. Ich war nie unglücklich an den Orten, an denen ich war. Ich war wahnsinnig glücklich, einen Platz an der Schauspielschule bekommen zu haben. Ich war total glücklich, danach ein Erstengagement in Potsdam zu kriegen. Dann war ich glücklich, dort wieder gekündigt zu haben, aus solidarischen Gründen. Dann war ich glücklich, Hamlet in Senftenberg spielen zu können. Das wissen nur ein paar, wo Senftenberg liegt. So, weißt du? Aber ich war immer froh darüber, das machen zu können. Und man muss, das ist, glaube ich, ein Geheimnis ist, dass man an dem Ort, da wo man ist, oder an dem Ort, wo man mental ist, dass man in der Lage ist, dort sein Glück zu finden und dass man da glücklich ist und nicht immer nach anderem strebt. Wenn die Sachen dann kommen irgendwie, dann ist gut, sich darüber zu freuen, aber man sollte bloß nichts erwarten. Man kann alles hoffen, aber nichts erwarten. Dann wird man auch nicht enttäuscht.
Ich habe recherchiert, dass du alleine 2017 in 8 TV- und Kinoproduktionen mitgewirkt hast und sogar noch 2 Theaterengagements hattest. Da denke ich natürlich, der Mann brennt für das, was er tut. Und einige würden sagen, ja, ist er jetzt im positiven Sinne ein Workaholic oder war das auch ein Zufall? Weil das ist ja schon ein Pensum. Man sagt, boah, wie hat der das denn gemacht? Klar ist natürlich, die sind nicht alle 2017 gedreht worden. Das ist ja manchmal auch verschoben, aber war auch ein extremes Jahr. Aber würdest du sagen, ja, du brennst so, dass du auch dann Bock hast, alles dann, was dir gefällt, mitzunehmen und du nimmst dir dann auch nicht so viel Auszeiten, weil einige Schauspielerinnen und Schauspieler sagen ja, nur, wenn ich es mir leisten kann, dann will ich auch mal 3 Monate zwischenzeitlich Pause machen, um Batterien nachzutanken.
Ja, würde ich auch machen, wenn nicht so tolle Angebote kommen würden. Und ja, also man muss sich ja nur mal, also mein Beruf heißt ja Schauspieler. Also da steckt ja das Wort Spielen mit drin, ne?
Spiel, Spaß, Freude, ne?
So, und ich meine, Also ich gehe ja nicht arbeiten, ich gehe spielen. Weißt du, und
das ist es, ja.
Also deswegen würde der Begriff Workaholic auch gar nicht passen. Guck mal,
das ist die Freude am Spielen einfach dann. Und weil du sagst, der Rausch, du hast es ja auch schon mal gesagt, das ist für dich, du brauchst nie harte Drogen, weil das ist so toll, auch allein schon anderen Menschen beim Spielen zuzuschauen und auch selbst das zu machen, da bist du wie im Rausch. Und das ist für dich einfach
was Beglückendes. Also gestern war ich im Friedrichstadtpalast zum Beispiel, habe die Premiere von der neuen Revue da gesehen. Ich war zum ersten Mal im Friedrichstadtpalast, habe da was gesehen. Mir sind die Tränen geflossen, weil ich fand es so berührend und schön und also war so begeistert davon, wie die da getanzt und gesungen haben und also das hat mich unglaublich und das war auch wie ein Rausch, das zu erleben, das meine ich und so ist es mit dem Spielen auch und dann denke ich mir immer, also welcher Arbeitnehmer, der irgendwie im Büro irgendwie 8 Stunden sitzen muss, wird morgens abgeholt und abends wieder nach Hause gefahren von seinem Arbeitgeber und zwischendurch noch wird da alle halbe Stunde gefragt, ob er nicht was essen möchte oder einen Kaffee haben möchte und ob er so warm genug hat und so weiter.
Weißt du? Ja, stimmt. Das ist, also
worüber reden wir eigentlich?
Du hast vorhin schon den guten Satz gesagt, man muss auch das Glück erkennen und das muss nicht nur jetzt in Situationen, Momenten sein, sondern auch generell erkennen, was man für ein Glück hat, dass man diesen Beruf hat.
Absolut,
wie du ihn hast, wie ich ihn habe. Ich könnte auch jeden Tag den Boden küssen, über den ich gehe, weil ich einfach das machen darf. Mhm. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen sich dann quälen und vielleicht auch in die falsche Entscheidung getroffen haben, gut, muss man sagen, jeder kann ja auch sein Leben verändern. Das ist dann immer, ne? Also man muss sich das seinem Schicksal nicht ergeben. Dann muss man es ändern. Aber das ist einfach toll.
Ich habe heute Morgen mit einem Kumpel gesprochen, der ist Anwalt und der sagte, ich bin so froh, dass ich das machen kann, weil ich gerne mache. Ich streite mich gerne rum und das kann ich auch. Und ja, ich bin glücklich darüber. Deswegen belastet mich das auch nicht, wenn ich mal länger im Büro sein muss. So. Weißt du?
Lieber Milan, der Film, der mich bisher am meisten beeindruckt hat, gut, das wirst du wahrscheinlich zum ersten Mal hören, ist bei mir wirklich Halt auf freier Strecke. Ja. Das Drama von 2012, in dem du einen Familienvater spielst, der an einem Hirntumor erkrankt und dann auch stirbt. Das kann man ruhig spoilern, weil es haben die meisten ihn schon gesehen. Ein unglaublich intensiver, bewegender Film, der nie tränenrührig und kitschig wird. Du hast dafür den Bayerischen Filmpreis, den Deutschen Filmpreis gewonnen. Also ich würde sagen, das ist ein Meilenstein in deiner Karriere, kann man so sagen. Aber würdest du auch sagen, dass die Dreharbeiten zu diesem Film die Sicht von dir auf das Thema Tod, Sterben, Loslassen müssen, alles diese unbequemen Themen, die wir ja alle eigentlich immer von uns weisen wollen, aber um die wir leider irgendwann nie drum rumkommen. Mhm. War das schon vor 9 Jahren für dich auch so ein Aha-Erlebnis oder warst du vorher schon offen diesen Themen gegenüber? Wie war das für dich?
Nee, dem Tod bin ich sowieso nicht offen gegenüber. Da halte ich es mit Woody Allen. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, aber ich möchte nicht dabei sein, wenn es passiert. Aber naja, doch, das hat, na klar, das ist meine Sicht schon geändert. Schon allein dadurch, dass der Andreas Dresen, der Regisseur des Films, der gesagt hat, er möchte mal einen Film eben drehen, wo das Sterben nicht nur so in Serie passiert und so nebenbei passiert, sondern wo es das Zentrum des Films ist. Und ich kann mich erinnern, dass kein Satz so oft gefallen ist bei der Rezeption des Films, auch beim Erarbeiten des Films, dass das Sterben zum Leben dazugehört wie die Geburt. Und eigentlich fängt das Sterben schon mit der Geburt an. Und ja, also ich würde nicht sagen, dass es mir jetzt so die Angst davor genommen hat irgendwie, aber es macht mich dem Ganzen so, hat mich dem Ganzen gegenüber etwas gelassener gemacht. Es kommt vielleicht aber auch dazu, wenn man das Glück hat, älter zu werden, dass man da dann auch gelassener wird oder anders mit seiner Zeit umgeht.
Ja, ist ein großes Thema, finde ich, weil natürlich niemand will sich ständig mit dem Tod beschäftigen, aber ich glaube, dass wir in unserer europäischen Gesellschaft, vielleicht auch nordeuropäischen Gesellschaft, extrem verkrampft mit dem Thema umgehen. Da sind ja andere Kulturen, auch Südamerika, entspannter, die auch auf Beerdigungen tanzen, singen, feiern, das Leben des Verstorbenen feiern. Genau, und bei uns ist es so tabu behaftet und natürlich ist auch Sterben, dieser Prozess des Sterbens ist grauenhaft und das wird ja auch in dem Film sehr intensiv dargestellt.
Umso wichtiger ist es danach, auf einer Beerdigung zu feiern. Ja. Und wie oft möchte ich bei guten Reden, bei einer Trauerfeier anfangen zu klatschen und Bravo zu rufen, traue ich mich aber nicht. Weil das ist hier eben sehr protestantisch und sehr europäisch irgendwie auch. Das ist sehr ehrfurchtsvoller Umgang damit. Aber klar, Schweigen ist wichtig auch irgendwie. Aber manchmal wäre auch ein Schrei, ein Freudenschrei darüber, dass man den verstorbenen, den lieben Menschen gekannt hat, vielleicht auch wichtig, ja. Mhm.
Aber das Gnädige ist ja, man wird langsam älter, man hat die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, aber so dieses Bewusstsein der eigenen Endlichkeit und auch das Bewusstsein, hey, die Jahre vergehen ja leider Gottes auch schneller, wenn man älter wird, das Empfinden der Zeit wird anders. Wie gehst du damit um, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass du ja das, was du machst, so liebst und nicht, du wirst wahrscheinlich am liebsten 3 Leben haben, damit du noch ganz viele tolle Rollen spielen kannst, aber ist das ein Thema, das du manchmal schon an dich ranlässt in melancholischen Momenten oder bist du eher dann doch ein zu lebensbejahender Mensch, der sagt, nee, klar, ich weiß, es ist so, ich werde sterben, aber ich will mir nicht immer darüber Gedanken machen, über die eigene Vergänglichkeit.
Ich will mir nicht immer darüber Gedanken machen, ich bin auch ein guter Verdränger, also es gibt ja dieses ich glaube, ein indisches Sprichwort, ich habe einen Inder den sagen hören, der gesagt hat, wenn du ein Problem hast, dann musst du dir überlegen, kannst du es ändern? Wenn du es ändern kannst, na gut, dann mach dir doch keinen Kopf. Wenn du es nicht ändern kannst, dann musst du ja auch keinen Kopf machen. Ne, und so weiter. Ich bringe das jetzt
oder ganz zusammen. Und dann auch mit der Weisheit, das beides auch auseinanderzuhalten. Ich glaube, den Spruch gibt es auch noch von so einer anderen Variante. Weil das,
kann sein, ne, ja.
Gib mir die Weisheit zu sehen, was ich verändern kann und die ändern kann, aber genau bringe ich es jetzt auch nicht zusammen. Nee, aber
wir bringen es nicht zusammen, wir recherchieren es mal, stellen es dann einfach in irgendein Internet.
Aber wo dieses Bewusstsein jetzt da ist, auch durch die Dreharbeiten, würdest du sagen, dass du dein Leben auch bewusster lebst und dich immer wieder auch vielleicht dazu zwingst, weil manchmal geht's mir zum Beispiel so, trotz des tollen Jobs, den ich mache, dass man denkt, dieser Tag ist irgendwie so dahin geflutscht, irgendwie so, aber nicht im Positiven, sondern eher so, ist der Tag jetzt vorbei, was habe ich eigentlich jetzt Produktives gemacht, wobei man muss nicht mal produktiv sein.
Stimmt,
aber, bist du da manchmal dabei, dich auch dann selbst zu ermahnen, hey Milan, freu dich und gar nicht, aber es läuft bei dir.
Nee, bin ich nie, weil dann würde ich das ja schon wieder alles bewerten und so und mich mit mir selbst oder mit den anderen Tagen vergleichen, das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich so gegenwärtig leben, wie es geht. Und dazu gehört eben auch, dass nach einem Tag, den man vielleicht, keine Ahnung, vertrödelt hat, dann wenigstens sagt, jetzt freue ich mich aber aufs Bett, jetzt kann ich mich ins Bett legen, ich bin müde, jetzt genieße ich den Moment des Einschlafens, weißt du, so. Also
auch mal das Genießen, auch mal wirklich nichts zu tun, weil das fällt ja auch manchmal Menschen wahnsinnig schwer, also es, weil viele das können das gar
gut.
Nicht.
Ja, ich kann wahnsinnig gut nichts tun.
Ich auch.
Ja, ich glaube, ich kann es am besten. Also man weiß halt nie, wann es zu Ende ist, ne?
Ja, es kann manchmal schneller zu Ende sein, als einem lieb ist, ne? Ja, dann denkt man, jetzt habe ich so viel vertrödelt und muss jetzt dafür umso mehr wieder runterrocken. Würdest du sagen, dass du dein Leben heute noch bewusster lebst? Oder du hast ja eben schon gesagt, nein, also du versuchst dich auch nicht zu konditionieren, aber ist es trotzdem ein anderes Lebensgefühl, Weil man natürlich als 20-Jähriger denkt man, ey, Alter, ich werde immer leben. Ne? Man hat ein anderes Gefühl dem Leben gegenüber.
Ja, der
20-Jährige
ist ja trotzdem noch da auch. Also der ist ja immer, also in dir ist dein 20-Jähriger, mir ist auch mein kleiner Milan noch drin und so. Also das ist alles trotzdem da und gleichzeitig aber, klar, wird man auch geduldiger und so, sogar ich. Oder sagen wir mal gelassener. Ich freue mich noch mehr so über die kleinen Sachen. Also so, ja. Ja, genau, über das Gläschen Wein jetzt
ja,
hier.
Ja, das ist, finde so, ich, ja.
So zu sitzen und sich Gedanken machen zu dürfen und das interessiert jemanden, was man sich so denkt.
Ja, aber es ist doch ein Geschenk und es ist auch toll, wenn man diese Gabe hat einfach.
Absolut,
ne? Und,
ja, ja.
Und auch das, was ich toll finde, dass man eben das Kindliche sich bewahrt. Weil das wird auch immer gerne so als Ziel an die große Glocke hängt, aber viele können das nicht. Und ich finde das so toll, wenn das Menschen können. Das muss ja nicht verantwortungslos sein. Du kannst ja trotzdem verantwortungsvoller Mensch sein und einfach trotzdem mal
absolut,
einfach alles einfach rumalbern und dich, ne?
Ich finde Albernheit extrem wichtig. Ja. Also das ist total, das ist was ganz Gesundes, auch mal albern zu sein und zu laut und blöd zu sein auch mal. Das ist so wichtig, auch mal blöd zu sein. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, also ich spüre auch sehr viel Verantwortung bei mir, ne? Also ich bin auch, übernehme auch gerne Verantwortung, übernehme auch manchmal zu viel Verantwortung. Aber umso wichtiger ist es auch, dass man sich zu diesem Rausch eben auch bekennt. Und dazu gehört eben auch die Albernheit, der Punk auch, ne? Also
und das ist doch das Tolle, dass du auch in deinem, also das ist ja das Super, wenn du auch in deinem Beruf diese Facettenvielfalt hast. Also du hast wahnsinnig große Vielfalt, so ist es richtig. Mhm. Ich sag nur, halt auf freier Strecke, dann an Kinderfilme, dann aber eben auch Komödien. Also du bist ja in vielen Genres zu Hause und bist auch nicht festgelegt. Das ist ja manchmal auch ein nicht hartes Schicksal, aber ne, viele beklagen sich, ich bin in eine Schublade
festlegen.
Gepackt. Man, ne?
Der Ding ist immer, bleibt man da liegen in der Schublade, in die einen andere packen wollen, oder geht man da wieder raus? Und ich, also Schubladen interessieren mich überhaupt nicht, die sind für andere da. Also andere brauchen das, um so eine Ordnung für sich zu haben. Das machen eher Leute, die das von außen beobachten, was ich so mache. Die machen dann so Schubladen auf, aber ich, also ja klar, ich kann das extrem genießen, also dieses, aber ich glaube, dass es, also es ist ja auch eine Frage, was man angeboten bekommt, und ich habe das Glück, viele Sachen angeboten zu bekommen, auch
eben
unterschiedliche
aber auch
Sachen.
Sehr verschiedene Dinge, genau. Mhm.
Aber, also es gibt ja viele Leute, die angeboten bekommen, aber viele nehmen es vielleicht auch nicht an oder so, weil sie Angst haben davor, weil sie zu viel Kontrolle behalten wollen über ihr Image oder so, oder wie sie nach außen hin wirken. Das interessiert mich alles nicht, also mein Image oder so. Also mein Gott, gestern habe ich irgendwas gesagt, naja gut, ist eben so, es war aber auch gestern.
Ja, finde ich aber toll, also vor allem, weil das ist dann ja auch, alle wollen ja immer authentisch sein, aber ich glaube, das wird heute immer schwieriger. Also,
ich will gar nicht authentisch sein.
Nee?
Nö, weil ich weiß gar nicht, was das bedeutet, authentisch.
Also authentisch ist auch so ein ausgeleitetes Wort, aber ich meine einfach, dass man sich nicht verbiegen muss. Und ich glaube, allein im Beispiel Politik, dass natürlich so in den 60ern, 70ern auch mal Dinge rausgehauen wurden, da wäre heute sofort dann, ne, also 1000 Klagen und so. Nicht, dass das jetzt alles gut war. Manchmal dachte, muss man auch schlucken, wenn man das sieht. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist mir teilweise zu kontrolliert und mir wäre einfach so diese Ungefiltertheit lieber als immer dieses, oh, jetzt müssen wir erstmal mit unserem PR-Berater sprechen und passt das dann wieder.
Ja. Ich will keine Kontrolle. Ich will mich selber auch nicht so kontrollieren müssen die ganze Zeit und ich will auch nicht andere kontrollieren eigentlich.
Wir verändern uns ja nun alle im Leben, was ja auch was Tolles ist. Natürlich ist es auch schön, wenn einige Dinge bleiben und sich nie verändern, aber gab es eine Lebensphase, in der du dich extrem verändert hast, in der du einen großen Schub gemacht hast, oder war das bei dir eher so ein fließender Prozess über die Jahrzehnte und es hat sich alles aufeinander aufgebaut? Oder gab es tatsächlich so ein paar Jahre, wo du sagst, ey, da hat sich so viel getan bei mir und da habe ich mich auch sehr verändert von Einstellung vielleicht.
Ja, oder? nee, ich glaube nicht. Das ist eigentlich eine Frage, auch die man eher, müsste man vielleicht meine Frau fragen oder meine Mutter, die mich so von außen sehen. Ich selber kann das gar nicht so. Für mich ist das wirklich alles so ein Fluss, der so vor sich hin meandert, irgendwie das ganze Leben, und wo man nicht weiß, wo der langfließt. So, ne? Man ist nur ein Teil davon. Aber es gab jetzt auch nicht so einschneidende Erlebnisse, die alles so total auf den Kopf gestellt haben.
Stimmt, aber das ist natürlich auch ein Geschenk, dass man nicht schon in frühen Jahren schlimme Schicksalsschläge hat, sei es nur, dass man selber irgendwie
einen
schlimmen Unfall hat, dass die Eltern starben, dass man ganz schlimmes, da können wir beide, ich meine, wir sind beide ein Jahrgang, da können wir ja happy sein, dass wir bisher sowas noch nicht hatten. Ne?
Ja, also das, genau.
Gut, unterstelle ich dir jetzt einfach. Es kann ja auch sein, dass einer deiner engsten Freunde schon gestorben ist, aber also das ist mir erspart geblieben. Natürlich sind auch meine Großeltern, also das ist klar, die sind gestorben, aber es ist noch niemand gestorben, der mir jetzt so nahe stand. Na doch, ein Todesfall gab es. Ein Freund ist gestorben, der ist auch zu früh gestorben an Krebs. Aber es ist noch nicht so ein mega Schicksalsschlag gewesen, der eben auch das ganze Leben auf den Kopf stellt. Ne?
Nee, hatte ich auch nicht. Und da habe ich großes Glück gehabt.
Ich finde es für mich so, dass man ab einem gewissen Alter schon immer mehr destilliert, was man sich von seinem Leben wünscht. Und hast du gesagt, du möchtest eigentlich nichts planen und du magst es auch nicht, dir selbst da irgendwelche Bürden aufzulegen. Aber trotzdem ist es ja wichtig, dass man sein Leben so liebt, dass also so lebt, dass man auch einfach das gut findet und auch mit sich selbst zufrieden ist, also in sich ruht. Und würdest du sagen, dass du heute die Antwort gefunden hast, was dir wirklich im Leben wichtig ist, also was für dich ein Leben beinhalten muss, dass du sagst, ja, es ist alles gut, so wie es ist und ich brauche gar nichts mehr, dass das läuft. Also
Gesundheit ist, glaube ich, wichtig. Also, dass man so halbwegs gesund bleibt, dass man den Beruf ausüben kann und ja, dass die Menschen, die man liebt, also dass die gesund sind.
Stimmt, das ist, ich sag nur halt auf freier Strecke, ne? Ja, also das ist einfach, weil das kann eben das ganze Leben komplett durcheinander würfeln im schlimmsten Sinne. Ne? Und,
ich möchte, dass meine Familie, dass meine Kinder, meine Frau, meine Mutter, mein Vater, dass die alle lange und glücklich auch leben können und das wünsche ich mir. Ja.
Du hast deine Eltern eben nochmal erwähnt. Kannst du sagen, wie die dich geprägt haben? Gleich die Frage darauf. Also haben die dann auch dich immer beflügelt, unterstützt oder gab es da auch mal positiv Gegenwind oder manchmal auch negative Geschichten, dass die dich nicht so haben laufen lassen, wie du es wolltest? Es gibt ja immer verschiedene Vitas.
Ne? Ja, also meine Eltern haben mich immer so laufen lassen, wie ich wollte, aber zu einer Unterstützung gehört ja auch Kritik. Eine Kritik von einem Menschen, der dich liebt, ist ganz wichtig und das habe ich immer erhalten, immer bekommen. Und auch wenn ich Fehler gemacht habe und Scheiße gebaut habe und so, ich bin ja vor allem bei meiner Mutter aufgewachsen, hat sie mir das auch zu verstehen gegeben und hat mir das auch gesagt, wie sehr sie das enttäuscht oder so, aber sie hat immer zu mir gehalten, ne?
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Geschenk, weil ich sagte ja, in vielen Gesprächen mit den Eltern kann das ja manchmal ganz schön schwierig auch sein. Und das ist für viele auch dann ein Thema, dass sie sich nicht so gut fühlen. Das belastet das ganze Leben teilweise, dass es mit den Eltern so einen Kampf gibt. Ne? Und insofern kommen.
Ja, ich weiß, ich habe ja selber auch Kinder und so. Und für die ist es auch manchmal gar nicht so leicht, auch mit mir klarzukommen, der immer so gut drauf ist und für alles immer eine Lösung hat und irgendwie sagt, das kriegen wir schon hin und so. Und dann.
Echt? Und aber das findest, meinst du, ist dann schwer
für die? Naja, manchmal ist es schon auch ein Problem für die Kinder, so, weil sie sich dann vielleicht nicht ernst genommen fühlen oder so. Oder das nicht, also glauben, ich verstehe sie nicht oder so.
Dass du das bagatellisierst.
Ja,
dass
ich bagatellisiere oder so.
Du siehst gar nicht die Schwere meines Problems, Papa. Ne?
Und da muss ich auch dazulernen, weil natürlich, ich gehe mal von der eigenen Kindheit aus, aber meine Kindheit war in den 70er und 80er Jahren. Und meine Kinder leben eben jetzt. Und das ist eine ganz andere Zeit. Ne? Mein Sohn hat mir neulich mal gesagt, wie toxisch diese sozialen Medien sein können.
Ganz
und so,
schlimm
ne?
ist das.
Und das ist für uns, die wir so ein Standing haben, wenn man Anfang 50 ist, betrifft einen das nicht mehr so. Dann sagt man, wenn die mich da scheiße finden, ist es eben so, leck mich am Arsch. Aber für die ist das anders. Und das ist viel schwerer, sich davon so zu lösen und zu befreien auch, ne?
Ja, sehe ich genauso. Dann, also nur wenn ich jetzt mit jungen Leuten rede, dann ist immer die Gefahr, dass man schnell so als, Mittelalter weißer Mann, der sagt, früher war alles besser und das war es definitiv nicht. Aber ich bin, glaube ich, bei dir, dass es schon eine sehr, sehr harte Zeit ist, um jung zu sein. Also jetzt mal diese ganze Corona-Pandemie weggeschoben, weil das natürlich auch nochmal ein mega Einschlag war. Also und auch das ganze Leben ja von den jungen Leuten, die natürlich auch raus wollen, die Party feiern wollen, die nicht. Also das ist ein Albtraum. Wenn du irgendwie etabliert bist, kannst du auch mal dann das irgendwie ertragen. Auch für uns war es sicherlich auch sehr schwer. Aber würdest du schon sagen, es ist schon eine harte Nummer. Gerade dieses Social Media, die Welt ist so im Umbruch.
Woran sie sich abarbeiten können, nur sich selbst und immer am Vergleich, immer der Vergleich. Ich bin im Land groß geworden, da gab es mal irgendwann die Utopie eines gerechten Staates so. Dass der nicht so war, ist bekannt und es ist auch nicht gut zu heißen. Aber die Utopie, auf die der aufgebaut war, die ist gut. Und daran habe ich auch geglaubt und fand das auch eine gute Idee, immer und finde ich immer noch eine gute Idee. Also ich habe sozusagen etwas kritisiert, was ich auf der anderen Seite aber auch richtig und gut fand. Das ist ein ganz anderes Aufwachsen so. Ich hatte immer ein Gegenüber sozusagen. Die haben jetzt kein Gegenüber mehr. Die haben ein Meer von angeblichen Möglichkeiten, was vor ihnen liegt. Mhm. Aber in diesem Meer der Möglichkeiten kann man ganz schnell ertrinken und untergehen. Und ich habe viel mehr Unmöglichkeiten vor mir gesehen, aber diese Unmöglichkeiten sind wie, also das ist wie ein Fels, an dem man sich, den man hochklettern kann. Auch wenn das Bild jetzt ein bisschen schief ist, so. Aber das ist etwas, was einem auch Stärke und Kraft verleiht. Und denen wird so, ich habe das Gefühl, diese Gesellschaft, in der die groß werden, das saugt denen so viel aus denen raus, so viel Lebensmut, so viel Kraft, so viel Energie, saugt es den jungen Menschen raus. Du musst unglaublich stark sein, um zu wissen, wo da dein Platz ist.
Ja. Ja, und wie du schon sagst, also wenn man älter ist, dann kann man eben auch sich diesem ganzen Gift, was da versprüht wird, entziehen, gerade was Social Media angeht. Du hast ja jetzt nicht nur über Social Media gesprochen, sondern auch dieses Thema zu viel Angebote und man hat das Gefühl, die Welt steht einem offen, Globalisierung, aber eigentlich ist es noch viel komplizierter als früher viel geworden. Komplizierter. Aber ja, schwierig.
Dann gibt es natürlich noch das Leid der anderen, ja, ne? Was manche junge Leute ja auch sehen und die spalten sich ja schon in jüngsten Jahren, ne? Das gibt ja Fans der FDP, die sind 20. Also wie kann man mit 20 Fan der FDP sein?
Da frage ich mich auch immer.
Ich verstehe nicht, warum nicht alle so wie Luisa Neubauer sind. So, die sagen, wir müssen den Planeten retten. Und dieser Riss ist einfach da und der geht teilweise durch die Leute selbst durch. Hm.
Ja, das stimmt. Und das ist momentan leider schlimmer denn je. Also, aber ich glaube, man muss einfach optimistisch bleiben und ich schätze dich auch so ein, ne, trotz aller Widrigkeiten, dass wir uns da nicht ins Boxhorn jagen lassen. Naja, manchmal verzweifelt man schon, finde ich.
Ja.
Ne?
Ja, also natürlich.
Schon Momente, wo man denkt, oh,
also, absolut, man kann verzweifeln, aber wir sollen nicht verzweifelt sein. Es gibt auch keinen Anlass, keinen Grund, Hoffnung zu haben, aber wir sollen auch nicht verzweifelt sein. Wie singt Danger denn so schön? Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub, jetzt die gute, heute nicht.
So muss man das Leben nehmen.
So muss man es irgendwie versuchen zu nehmen, so weit es geht.
Ja. Wo ist für dich deine Wohlfühlecke, wo du auch mal Kraft tankst und wo du abschaltest? Du hast vorhin schon gesagt, du kannst auch sehr gut mal nichts tun. Mhm. Ich hatte auch schon mal deinen Hof in Vorpommern, ist der erwähnt. Mhm. Würdest du sagen, ist das so ein bisschen dein Rückzugsort oder hast du auch in Berlin so deine Freiheiten, wo du mal sagst, ey, jetzt ist hier die Zeit für mich und lass mich in Ruhe? Und
ja. Also wir können uns auch sehr gut in Ruhe lassen, so alle, so unsere ganze Familie. Ne? Das geht sehr gut. Und genauso gut können wir auch Sachen zusammen machen. Das ist auch eine Erholung. Also,
aber so Energie auftanken, also ist für dich, also jeder tankt ja auch anders Energie auf. Die einige machen dann irgendwie Sport und gehen segeln, andere sind einfach nur im Waldspaziergang oder einige legen sich nur so aufs Sofa und lassen die Gedanken schweifen.
Das kann ich auch sehr gut,
ne?
Auf dem Sofa liegen.
Oder schlafen.
Schlafen ist auch toll. Also wir haben ja jetzt auch eine größere Wohnung, dadurch, dass unsere Kinder ausgezogen sind, hat sich unsere Wohnung so verdoppelt in der Größe. Jeder hat jetzt, meine Frau hat ein Zimmer für sich, ich habe ein Zimmer für mich. Also wir, ja, dadurch, dass ich mit ganz kleinen Sachen auch immer glücklich sein kann, also kann ich mich auch sehr beim Kaffee morgens im Sessel sitzend auch sehr gut erholen. Und
sehr gut.
Also das kann ich ganz schnell, ja.
Seit wann, würdest du sagen, hast du dich allen auch menschlichen Stärken und Schwächen, gar nicht jetzt nur im Beruf, weil man ja auch natürlich als Schauspieler sich immer analysiert und auch mal sagt, ah, das hätte ich besser machen können, aber ich rede jetzt eher so von dem Privatmenschen, von dem Mensch Milan Peschel auch mit Makeln. Wann hast du dich das erste Mal wirklich angenommen? Weil das ist ja auch ein Prozess. Ich glaube, junge Menschen nehmen sich noch nicht an. Gibt es vielleicht so ein paar irgendwie mit überdurchschnittlich großem Selbstbewusstsein ausgestattete Exemplare. Aber würdest du sagen, war das bei dir in den späten 20ern oder 30ern oder hat es noch länger gedauert, dass du sagst, hey, ich finde mich schon gut so, wie ich bin und ich mag mich.
Ja, fängt langsam an so.
Also es ist ein Prozess. Ne? Also
ist ein Prozess auf jeden Fall. Es wird besser. Es wird besser im Alter, aber ich entdecke immer noch Sachen an mir, die ich besser machen kann. Also wo ich einfach mehr auf mein inneres Gefühl auch hören kann und oder meine innere Stimme oder auf mein Gefühl hören oder meinem Instinkt auch vertrauen kann. Mhm. So.
Ja. Und hast du da ein konkretes Beispiel, wo du sagst, das könnte noch besser werden? Also wo du sagst, hey, wobei ich habe dich jetzt so erfahren als Mensch, du magst das nicht so, ja, ich muss daran arbeiten, so, das willst du nicht. Das Leben, das wird sich fügen und der Mensch entwickelt sich und dieses ewige sich und selbst unter Druck setzen magst du ja gar nicht, ne? So dieses, da muss ich mich jetzt besser konditionieren.
Nee, das schon mal gar nicht. Nee, aber neulich, ich saß neulich in so einer Talkshow im Fernsehen und dachte mir dann so irgendwie, warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier? Also die Gespräche sind oberflächlich, das liegt ja nicht an den Leuten, das ist das Format.
Ich wollte sagen,
das ist
dieses Korsett mit irgendwie 12, 14 Minuten pro, ne? Das, ja, da kann
draußen
ja
brennt die Welt, irgendwie wir sitzen hier, labern so über vegane, über Flohsamen, irgendwas, keine Ahnung.
Also du wolltest eigentlich woanders
sein. Ich wollte woanders sein und also da denke ich mir so, naja, das muss ich eigentlich nicht unbedingt machen. Ich habe jetzt schon die nächste Talkshow, das ist mir.
Na, Milan, jetzt redest du dich.
Aber ja, ich vorher zu gesagt, ich glaube, ich lasse dich jetzt
riesig
damit. Naja, das ist so, aber früher dachte man so, ja, oder dachte ich auch so, ja, das ist gut, wenn man da mal eingeladen, wenn man da mal eingeladen wird.
Ja,
das
gut, schon, du.
Gehört ja
Klappern,
auch dazu.
Klappern gehört zum,
ja,
Geschäft.
Klappern gehört, ist, genau, so, ne? Ist ja auch richtig auch. Muss ja auch sein. Aber trotzdem, wenn man sich irgendwo dann nicht so, eigentlich nicht so am richtigen Platz fühlt oder so, dann muss man bei sich selber anfangen. Dann kann man nicht sagen, ja, das ist alles scheiße hier oder ihr seid scheiße und die, nee, stellt die falschen Fragen. Muss man einfach sagen, dann gehst du da eben nicht mehr hin. So, was soll's. Also.
Du hast ja selbst von dir gesagt, du bist ein wirklich positiver Mensch. Deine Kinder sind manchmal irritiert, dass du alles vom Positiven siehst und sagst, hey, das wird sich finden. Aber was muss passieren, dass so ein ausgeglichener Mensch wie Milan Peschel auch mal richtig stinksauer wird und die Kontenance.
Da muss ja auch nicht so viel passieren. Das ist mir neulich im Theater bei den Proben passiert. Da, als ich so wieder so mit dem Apparat Theater konfrontiert wurde und da gab es irgendein Problem, dann sollte ich, hieß es, ja, dann geh doch jetzt selber mal ins Büro und klär das. Dann bin ich auch ausgerastet. Ich gesagt, wieso soll ich in irgendwelche Büros rennen? Das Herz des Theaters, die Seele ist hier auf der Bühne und also ich war da Regisseur und, ja, und da habe ich gesagt, ich renne jetzt nicht wie ein Bittsteller in irgendwelche Büros. So, wenn denn andersrum bitte. Da bin ich kurz ausgerastet. Und
aber
dann,
kannst du auch dann laut werden?
Ja, ja, da wäre ich richtig laut.
Rampa,
ja, ja.
Rampazamba, ne? Und
ja, ich weiß ja auch, wie ich laut
don't
sein kann.
Don't mess with Milan.
Nö, aber ich weiß natürlich auch, dass es eine Wirkung hat, wenn ich richtig losbrülle, weil man mir das auch nicht zutraut. Und so.
Der Überraschungsmoment.
Ja, und dann, aber ich sag's auch immer so, Leute, das ist jetzt nicht, das ist jetzt, bitte fühlt sich keiner jetzt persönlich, tut mir auch leid, dass ich laut werden musste, aber das ist so wichtig, dass man, dass das immer rauskommt, dass man das nicht drin behält. Sonst wird man nur bitter.
Ja.
So, man, das muss auch mal kurz raus. Auch wenn es immer kurz ungerecht ist, man kann sich ja hinterher auch wieder entschuldigen, ja.
Also, du kannst aus der Haut fahren und kannst du auch mal hemmungslos melancholisch werden, an alte Zeiten zurückdenken.
Ja, ich bin hemmungslos melancholisch, das steckt in mir drin, sowieso. Also ich bin auch wahnsinnig schnell, das hasse ich auch, von mir selbst gerührt und von meinen Gefühlen, die ich habe. Und denkst du, wie schnell ich anfange, im Kino zu heulen?
Aber das ist
oder
doch
so
toll, Milan, bewahr dir das bitte. Ich finde das super. Und
ja,
mir geht's
immer peinlich.
Na komm, im Kino sieht's ja keiner. Und zu Hause auf der Couch wird bei mir auch mal rumgeflennt. Ja. Und mein Kerl sagt auch mal schon, obwohl der heult ja jetzt auch mit. Das ist ja auch das Schlimme, so als ich weiß nicht, ob das jetzt eine Sache des Schwulseins ist, aber je älter ich werde, desto mehr flenne ich jetzt auch. Ich habe schon als 20-Jähriger bei Filmen geheult, so ist es nicht.
Ja,
ne? Aber
ja.
Nein, aber also denkst du denn manchmal, also weil ich erinnere mich noch an unser erstes Gespräch, das war zu Klassentreffen 1.0 und da hast du da geschwärmt von der Musik der 80er und dass du da auch so warme Gefühle hast, gerade also wenn eigentlich völlig cheesy FR David Words, eigentlich ein Song, wo man heute irgendwie Stresspickel kriegt, wenn man den hört, aber damals fandst du den toll oder heute findest du den auch toll. Also wird dir da warm, also bist du auch gerne ein Mensch, der auch mal so in die Vergangenheit mental zurückreist und sagt, Mensch, das waren schon geile Zeiten.
Na
und,
klar, ja, absolut. Ja, ist so, bin ich. Also ich mag auch die Musik der 80er.
Ja,
so.
Es war schon geil, also war geiles. Also das, ich meine, das entdecken ja jetzt auch die Kids, ne?
Ja,
die merken ja, wie geil das
immer
ist, ne?
Ich meine, wir haben auch die Musik der 60er wieder entdeckt und so. Also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz normal. Ich interessiere mich auch wahnsinnig für neue Musik, für neue Erscheinungen auch und
so. Ja, das
ne?
muss auch, man muss da natürlich offen bleiben, logisch, ne? Und es gibt auch heute coole Musik.
Absolut, ja. Aber ich kaufe mir auch immer neue Platten auch und so. Also das ist alles da.
Milan, toll, dass du das machst, weil das tut mir auch um die Künstlerinnen und Künstler so leid, dass die wirklich nur noch auch von Live-Auftritten im Grunde ihr Geld verdienen können.
Absolut.
Also ich meine, Schallplatte ist toll, aber damit kriegst du nicht viel Kohle rein und CDs kauft kein Mensch mehr und Stream verdienst du auch nichts. Das ist alles. Also
aber
ist
Streaming
traurig,
ist toll, dass es das gibt, um sich zu informieren. Dafür finde ich es super.
Das stimmt, ja.
Ne? Und da gibt es ja auch eben die ganzen Podcasts auch und so oder Radiosendungen,
absolut,
die man verpasst hat. So, das ist super. Ja, oder wenn man im Plattenladen steht und eine Platte reinhören will, dann gehst du schnell auf Spotify, hörst rein, musst du nicht zum Stand da eine CD anlegen oder eine Platte auflegen, sondern so.
Stimmt. Das ist schon geil. Das war auch schön, oder? Also ich meine, früher in Hamburg, da gab's Schallplatte am Mönckebergbrunnen und dann, weiß ich noch, diese Kopfhörer, die man so runterziehen konnte und dann hat man sich da die Platten ausgeholt. Ich meine, jetzt viele werden dann, oh Gott, was sind das? Wovor haben die denn gelebt in was für einer Zeit?
Aber das mache ich
mal. Das waren die 80er.
Aber es gibt ja so gebraucht.
Genau, so, für Schallplatten, genau, so Secondhand und so. Ja, klar.
Also da gibt's ja auch viele Schallplatten, die es nicht auf Spotify gibt oder so.
Ja.
Das ist dann schon, also da mache ich das natürlich auch so. Ich stöber da wahnsinnig gern rum und aber ich kaufe eben, ich kaufe total gerne Schallplatten, auch gerne mehrfach so, um die dann zu verschenken, wenn sie mir gut gefallen und
also
so.
Du bist auch ein Vinyl-Fan, weil das ist ja auch so eine klare Lager, die also viele Menschen sagen einfach, Vinyl ist unerreicht vom Sound her. Oder ist es auch für dich so ein bisschen Nostalgie oder so, weil du es schön findest, so dieses Haptische und, ja, ne?
Ich finde das Haptische gut, ich finde, das ein Cover sieht so groß, es so sieht toll. Einfach anders, ist ein tolles Objekt auch.
Das ist so schade, dass die Musik dadurch auch so ein bisschen entwertet wird, dass eben, also klar, wie du sagst, es ist toll, dass man es überall hören kann, aber was war das früher toll, von deinem Lieblingsstar, das neue Album, du machst es auf und raus und dieser Geruch und toll.
Ja, absolut, genau.
Das fehlt schon so ein bisschen, ne? Dass diese Wertigkeit
fehlt. Aber
das kann
man, man kann sich das holen, man kann das haben.
Stimmt,
ne?
Du hast völlig recht. Ich habe jetzt noch ein paar fiese Fragen, bitte nicht ärgern, aber ich merke immer, dass da viele sagen, oh Gott, was ist das für eine schwere Frage und ich könnte sie wahrscheinlich auch nicht beantworten, nur zur Vorwarnung. Vielleicht bist du ja total, na, so schwer ist es dann auch nicht, aber allein, es ist eine Klischeefrage, aber es ist fällt wahnsinnig vielen Leuten schwer. Was ist für dich spontan deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche? Du kannst auch gerne mehrere Dinge nennen, aber so viele haben, weil sie eben.
Kann ich sagen. Ja. Also meine größte Stärke ist eben wirklich immer so positiv an die Dinge ranzugehen und sie auch so zu bewerten und im Hier und Jetzt zu leben, sehr gegenwärtig zu leben. Und meine größte Schwäche ist meine Konfliktscheuheit, würde ich sagen. So spontan.
Hm. Also, finde ich toll und ehrlich, weil das würden ja auch nicht alle sofort zugeben, weil viele so, nein, ich kann mich gut streiten. Und das, also wie würdest du das erklären? Also, dass du sagst, du möchtest nicht Menschen konfrontieren und so, weil Konflikt, also es muss ja nicht eskalieren. Es kann ja auch dann sehr positiv sich entwickeln, ne, wenn man irgendwie einen Konflikt auslebt.
Klar.
Aber also klar, ich fühle mich da total bei dir, weil ich bin auch ein Mensch, der lieber Konflikten aus dem Weg geht. Also typische Waage.
Ich bin Steinbock, also eigentlich müsste ich so.
Sternzeichen ist ja sowieso immer so ein bisschen, ich bin eigentlich auch nur Halbwaage bei Aszendent Skorpion, die sind ja dann eher wieder so pieksig, aber das, ich kann auch ganz schön rumkrabbeln, aber Konflikte, nee, also lieber versuchen das smooth.
Nee, ich hab's lieber schön, ist ja meine, ich lebe im Hier und Jetzt und da möchte ich, dass man sich lieb hat und nicht, dass man sich streitet. So. Was alle meiner Meinung sind.
Herrlich, dann ist das Leben am einfachsten, gar keine Frage. Und was ist für dich der Schlüssel für ein zufriedenes, gelungenes, glückliches Leben? Weil jeder hat ja so seine eigenen Werkzeuge, dass er sagt, ja, das ist für mich essentiell, das ist bei mir schnurrt. Also was sind für dich so die Schlüssel?
Demut ist, glaube ich, wichtig. Demut und dann das, worüber wir auch schon gesprochen haben, das Glück erkennen können, gerade vor allem auch im Kleinen, dass man nicht immer sich vergleicht, weil der Vergleich ist der Tod, das bringt nur Unglück und dass man ja auch nicht so wahnsinnig so Riesenpläne macht und so, sondern ja, dass man versucht, das Schöne, was jetzt da ist, zu genießen. Und wenn halt Winter ist, dann sind halt keine Blätter an den Bäumen, aber da gibt's andere schöne Sachen, die im Sommer nicht da sind.
Und ich glaube auch, dass das Wort Glück manchmal auch etwas zu überfrachtet ist, weil das hatte ich mir auch notiert. Wir finden Glück leichter und schneller, wenn wir die eigenen Erwartungen an das Glück reduzieren. Mhm. Und das ist natürlich auch leichter hergesagt, aber wir alle wollen nicht, was ist denn Glück? Also Glück ist, wenn ich meine Villa auf Mallorca habe und Porsche fahre und andere sagen, Glück ist für mich, wenn ich in Afrika irgendwie eine Schule aufbaue. Ne? Also jeder zieht ja das Wort Glück für sich anders.
Da habe ich neulich ein gutes Gespräch mit Klaus Töpfer gehört, der auf den kategorischen Imperativ von Kant verwiesen hat, dass unser Glück muss das Glück des Nächsten, unseres Nachbarn mit einschließen. Und ja, deswegen hasse ich die FDP so. Die sagt, der Marc regelt das schon, das macht das alles alleine. Das stimmt nicht. Wir haben auch Verantwortung dafür, wie es im Rest der Welt aufgrund unseres Glückes aussieht.
Mehr denn je, weil unser materieller Wohlstand ist ja nun mal, das ist ja Fakt, nicht nur erst seit 10 Jahren, also seit Beginn der Kolonialisierung haben wir ja unseren Reichtum darauf aufgebaut. Das kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen, aber es ist Fakt und da muss man einfach auch
man könnte
die Konsequenzen
anfangen, das zu erkennen und das zu benennen und das anzuerkennen, ne? Ja. Und dann würde sich vielleicht schon was ändern.
Jetzt kommt die Frage, wo die meisten immer sagen, oh nee, weiß ich nicht, weil das ist mir zu blöd, das ist so Poesie einfach mal. Hast du ein Lebenskredo, irgendeinen witzigen Spruch, wo du sagst, ja, das passt irgendwie für mein Leben, also das bringt's auf den Punkt?
Nö, das nicht unbedingt, aber ich hab einen Spruch, den ich mal in Wien an der Wand eines Altersheims gelesen habe, von dem großen österreichischen Autor und Possenschreiber Johann Nepomuk Nestroy, und zwar: Älter oder alt werden ist die einzige Möglichkeit, länger zu leben.
So ist es.
So. Und das so. Ende der Diskussion. Ich bin schon wieder ein Jahr älter geworden. Ich habe schon jetzt wäre ich 60. Mhm. Oh mein Gott. Ja. Was ist die Alternative, Freunde?
Ist tot sein, ganz genau. Aber nur da, also fühle ich mich jetzt ertappt, weil ich bin da leider auch ziemlich lamoyant. Gut, nicht jetzt die Augen verdrehen, lieber Mädel, aber das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass ich schwul bin, weil schwule Männer tun sich da echt schwerer mit. Ich glaube, dass heterosexuelle Männer da mehr in sich ruhen und das auch cooler sehen. Und gibt es auch einige, die das nicht so cool sehen, die rennen dann auch zum Beauty-Doc. Aber ist es für dich einfach so fein oder schluckst du manchmal und sagst, oh Mann, ja, 53 ist ja jetzt auch kein Alter, aber in 7 Jahren bin ich 60. Aber das siehst du ganz pragmatisch und ist so, ne? Oder
ich versuche da pragmatisch.
Bist du nicht lamoyant und jammerig?
Ne? Ja, habe ich vielleicht auch manchmal so, natürlich irgendwie. Ja, also wenn du nur umgeben bist von jungen Leuten im Team, da gestern waren wir tanzen, alles so cool. Und, ja, denk, wieso hat mich eigentlich keiner gefragt? Gut, ich wäre auch nicht mitgekommen, aber egal. So, natürlich, ja, das gibt es manchmal natürlich auch so, aber dann muss man sich wieder fragen, kommt es darauf an? Was ist denn das Wichtige?
Du, und vor allem ist es doch auch toll, wenn du sagst, du hast ein Team mit jungen Leuten. Das ist, finde ich, auch so wichtig, dass man nicht nur in seiner eigenen Blase so vor sich rumwabert und rumsitzt. Und man muss den Austausch einfach haben. Man muss auch mit jungen Leuten zu tun haben. Auch mit Älteren natürlich, ist ganz wichtig.
Absolut.
Deswegen bin ich so ein Fan von den Mehrgenerationenhaushalten, die es leider immer weniger gibt. Das ist so wichtig.
Ich bin auch Fan davon. Ich liebe das auch beim Spielen oder beim Inszenieren, wenn man so mit Leuten zusammenarbeitet, die aus verschiedenen Altersklassen eben kommen. Das ist wirklich so toll. Ich habe es bei Jus Vical so genossen, den beiden jungen Darstellern.
Janis Luna,
genau, Janis und Luna Wehner, genau. Mit denen zusammenzukommen. Und jetzt habe ich in Dessau, als ich die Räuber inszeniert habe, da waren zwei Schauspieler dabei, ein Mann und eine Frau, die sind da seit 40 Jahren im Ensemble. Und die haben nochmal ganz andere Geschichten zu erzählen und ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Ja.
Und das finde ich eben auch nochmal zum Thema Social Media und Jugendwahn, so dieses ganze Vergleichen, so schade, dass die Weisheit und die Lebenserfahrung der Älteren teilweise gar nicht so angezapft wird. Und es gibt auch ganz bescheuerte alte Leute, genauso wie es ganz bescheuerte Teenager gibt.
Natürlich. Auch
wenn ich drüber reden,
der Charakter verbessert sich ja nicht nur, weil sie älter werden, der wird eher noch schlimmer.
Also Arschlochmenschen bleiben immer Arschlochmenschen.
So sieht's aus, genau. Ja, so ist es.
Ja, aber das finde ich halt schade, dass...
Das ist aber in unserer Kultur so, furchtbares. Alte Leute sind eben nicht mehr verwertbar, die leisten nicht mehr so viel. Hey, aber Leute, vielleicht haben sie viel zu erzählen und vielleicht haben sie ein paar Weisheiten für uns. Ne? Also es gibt ja auch Kulturen, wo, wenn Leute älter werden, die dann viel wichtiger werden in der Gemeinschaft. Und ja, also ich meine, ich habe ihn ja eben schon erwähnt, den Klaus Töpfer zum Beispiel. Also was der für tolle Sachen uns zu sagen hat, leider wird da viel zu wenig gehört, Gerade auch innerhalb der CDU natürlich, ne? Und es gibt immer wieder Beispiele, gerade auch bei Politikern, die so, als sie älter geworden sind, diesen Druck nicht mehr verspürt haben, irgendwie als Politiker erfolgreich zu sein, sondern die so eine Klugheit dann haben und die auch vermitteln können und damit oft in ihren Parteien, die ja so von parteipolitischen Kalkülen geprägt sind, so.
Es ist so eine Schlangengrube, es ist Wahnsinn, was da abgeht. Wahnsinn.
Ja, so einzigartig eben dastehen. Heiner Geißler war auch so ein Typ, so, ne?
Ja, wir sprechen heute ist Mittwoch, also wir sind kurz vor der Bundestagswahl. Der Podcast wird erst zum Start vom Film, also im Oktober, ausgestrahlt, aber es wird ja jetzt spannend. Also wir wollen jetzt, das ist natürlich doof für Hörer, wenn wir jetzt was prognostizieren, aber ich glaube schon, die Chancen stehen gut, dass es gut, also jetzt eine Kanzlerin Baerbock wird es wahrscheinlich nicht geben, man weiß es nicht, es kann sich immer noch alles drehen, aber
eine Kanzlerin Habeck wäre mir lieber.
CDU, jetzt mal in der Opposition, wäre mir auch ganz lieb. Wobei ich ehrlich gesagt, die SPD hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, im Grunde ist es schwierig, ich finde eine sehr schwierige Wahl diesmal. Also richtig mit, also find klar, es ist auch für die jungen Leute eigentlich kein großes Thema, wie man wählen sollte, aber es ist.
Ja, aber ich finde die jungen Leute, das ist auch ein Gedanke, der ist nicht von mir, der ist von meinem Sohn, der sagt, die Stimmen der jungen Leute, wenn die Alten wählen dürfen, dann sollten die Stimmen der jungen Leute aber dreifach zählen, weil die haben viel mehr noch, also in dieser Welt zu leben, die wir jetzt gestalten und die alten Säcke Gestalt nehmen. Ne?
Nee, und das Schlimme ist ja, dass die Politik ja häufig auch Politik, also Politiker machen Politik für Ältere. Nun müssen wir beide aufpassen. Ja, wir sind ja jetzt auch keine Junghüpfer mehr, aber ich rede jetzt eben auch von 65, 75, 80-Jährigen.
Ja, aber von Alten, die sich nicht verändern
wollen. Wir werden
wollen,
ja auch immer älter. Ne? Also das muss man ja auch sagen, was toll ist. Ne? Aber lieber Milan, die letzte Frage. Wenn du dem 18-jährigen Milan irgendwas mit auf den Weg geben könntest, wo du sagst, Milan, also es ist nicht sicher im Leben, es ist eine tolle Reise, aber das würde ich dir jetzt mit dem Wissen und der Weisheit auf den Weg geben. Was würdest du dem jungen Milan sagen?
Du bist toll, so wie du bist.
Braucht man nichts mehr weiter zu sagen, lieber Milan. Dann danke ich dir ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Wünsche dir ganz viel Erfolg für alle Projekte, die noch vor dir liegen. Vor allem auch für deine Theaterkarriere, die ja weiter floriert. Mhm. Und auf dass auch weitere Kinofilme mit dir bald kommen. Und erstmal viel Erfolg für die Schule der magischen Tiere.
Ja, danke.
Und ich glaube, ich schenke jetzt noch ein letztes Gläschen Wein an. Ne? Vielen Dank für das Gespräch.
Wir sehen dich geworden, als ich kurz mit meinem 18-jährigen Ich gesprochen habe.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.